Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja jetzt eine Predigtserie in unserer Gemeinde zum Thema moderne Götzen. Und diese Predigtserie hat begonnen vor 2 Wochen, wo wir zum Thema moderne Götzen, der Götze Liebe, einiges gehört haben von Horst Käfer. Auch Liebe kann ein Götze sein. Letzten Sonntag war eigentlich das Thema dran, moderne Götzen, Geld. Und da haben wir ja einen Besuch gehabt von den Niederseers, von Thomas Niederseer. Und die haben uns berichtet, jetzt nicht direkt als Predigt zum Thema Götze, Geld, sondern die haben eigentlich berichtet, was sie so tun, und da vor allem in Afrika. Und für mich war das eigentlich, ja, dieses Erzählen noch viel authentischer als wie eine Predigt zum Thema Götze, Geld. Thomas Niederseer hat uns erzählt, er kauft zum Beispiel eine Bibel ein um 5 Euro und verkauft sie dann um 1 oder um 2 Euro. Das ist für mich als Wirtschaftsmann eigentlich völlig verrückt. So wird man es nie tun, wenn man nach der kaufmännischen Lehrmeinung vorgeht. Aber er tut's. Und warum tut er's? Weil ihm die Liebe zu den Menschen wichtiger ist als wie die Liebe zum Geld. Und das ist eigentlich auch schon die Predigt zum Thema Götze, Geld. Ja, heute ist eben das Thema moderne Götzen, der Erfolg dran. Und für mich passt natürlich Geld und Erfolg ja durchaus zusammen. Und so werde ich auch beide Aspekte ein bisschen betrachten. Nächsten Sonntag ist dann dran, moderne Götzen, Erholung. Und ich gebe es zu, nächsten Sonntag werde ich am Weg in den Urlaub sein oder auf Urlaub sein. Ich werde dieses Thema also aus einer anderen Sicht betrachten. Ich gebe es zu, bin dann 3 Wochen nicht hier. Ja, Götze Erfolg. Und ich möchte, bevor wir zu dem Thema jetzt den Text lesen, der uns als Predigttext gegeben ist, möchte ich zuerst ein paar Bilder zeigen, ein paar Bilder aus meiner Kindheit oder meiner Jugend, die mich zu dem Thema Erfolg oder wie ich das Thema gesehen habe oder bekommen habe, der Götze Erfolg, sind mir diese Bilder eingefallen. Und die möchte ich euch zeigen, weil mich die sehr nachhaltig auch geprägt haben, was das Thema Erfolg betrifft. Ich habe als kleines Kind hier schon mit meinem Vater im Boot fahren dürfen und das gelernt, wie das geht und so weiter. Und dann später eben in einem etwas größeren, ein altes Faltboot haben wir da gehabt. Und da sind wir oft auf der Donau unterwegs gewesen, manchmal mit dem Zelt über Nacht, manchmal nur einen Tag, manchmal mit Geschwistern, manchmal alleine mit ihm und waren eben da so unterwegs auf der Donau. Und an einem schönen Tag, wo wir da zu zweit unterwegs waren, oder zu dritt waren wir, glaube ich, damals, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da den Tag genossen und plötzlich ist ein riesiges, also für mich auf jeden Fall, riesiges Schiff daherkommen. Das ist jetzt kein Originalbild. Das Schiff habe ich damals nicht fotografiert, weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall ist das daherkommen und das war in Aschach, da wo die Donau ziemlich ruhig ist, ist das da getrieben. Und mein Vater war ein Mensch, der irgendwie mit jedem gleich ins Reden gekommen ist, auch mit diesem Kapitän da auf dem Schiff. Ist er da irgendwie ins Reden gekommen und sie haben sich da ausgetauscht. Und auf jeden Fall hat uns der da auf sein Schiff eingeladen und ich weiß noch, da hat man hinten so Stufen hochklettern müssen. Es war riesig. Unsere Boote haben wir hinten angehängt. Und auf diesem Schiff haben wir dann aus silbernen Bechern irgendeinen Saft getrunken, weiß nicht mehr was. Silberne Becher, also für mich war das eine ganz andere Welt, auf der wir da waren. Mein Vater hat sich mit dem Kapitän ganz gut verstanden, es waren beide Zahnärzte, hat sich herausgestellt, und der hat ihm halt erzählt, wie er nicht oder wie viel er nicht arbeiten muss, dass er sich halt dieses Schiff da leisten kann. Und ja, und was das kostet, ich weiß noch, wie er gesagt hat, wie viel alleine die Versicherung kostet und auch im Winter und so weiter sind natürlich Kosten. Na gut, ganz beeindruckt haben wir dazugehört oder halb beeindruckt. Und dann hat er erzählt, dass er jetzt einen dritten Behandlungsstuhl hat er da gemacht, dass er halt noch mehr Patienten behandeln kann und noch mehr letztlich auch Geld verdienen kann dafür sein Schiff. Wir waren nicht lang auf diesem Ding und sind dann bald wieder in unsere Boote geklettert. Er ist davon gebraust und wir sind halt auf unseren Booten dann da in Aschach an der Donau gepaddelt und kann mich noch gut erinnern, wie mein Vater gesagt hat, also das ist mir schon lieber, als wie das Ding da. Und wer gesagt hat, also ich will gar keinen zweiten Behandlungsstuhl haben, ich will auch Zeit haben für die Menschen, wenn ich sie behandle. Das waren also Werte, die mir mein Vater mitgegeben hat zum Thema Erfolg und die ich mir und ich glaube auch meine Geschwister sich da mitgenommen haben und die uns sehr nachhaltig geprägt haben. Kurz danach hat er nicht mehr gelebt, aber diese Werte hat er trotzdem vermitteln können. Ja, und jetzt wollen wir uns anschauen, was ein wirklich erfolgreicher Mann im Leben so am Ende seines Lebens zum Thema Erfolg gesagt hat und zum Thema auch letztlich, was ist der Sinn im Leben. Und dazu haben wir den Predigttext aus Prediger. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen. Wir werden dann auch noch ein paar Mal in diesen Prediger reinschauen. Und zuerst lesen wir aus dem Kapitel 2 die ersten 11 Verse. Die letzten Verse davon sind auch auf Licht und Leben drauf. Also ihr könnt dann darauf auch mitlesen, weil das hier relativ klein ist. Aus Prediger 2. Ich lese aus Hoffnung für alle. Und da ist das Kapitel überschrieben mit Was ist der Sinn? Also sagte ich mir, versuch fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Doch ich bemerkte, dass auch dies sinnlos ist. Mein Lachen erschien mir töricht und das Vergnügen, was hilft es schon? Dann nahm ich mir vor, mich mit Wein zu berauschen und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und ob sie in der kurzen Zeit ihres Lebens irgendwo Glück finden können. Ich schuf große Dinge, ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und riesige Parks für mich an und bepflanzte sie mit Fruchtbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Ich erwarb Knechte und Mägde zu denen hinzu, die schon lange bei uns lebten und zu Zeiten meines Vaters in unserem Haus geboren wurden. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. Ich weiß nicht, ob sich das jeder Mann wünscht, aber so wurde ich berühmter und reicher als jeder, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, und meine Weisheit verlor ich dabei nicht. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste, und ich erkannte, alles war letztendlich sinnlos. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Salomo, dieser weise und mächtige König, blickt also am Ende seines Lebens zurück auf sein Leben, in dem er alles erreicht hat, was man sich nur vorstellen kann. Die Frage für mich ist, ist das gut oder schlecht, Erfolg zu haben, im Geld zu baden? Hart, ja, das Aufkommen schon, genau. Aber offensichtlich ist er trotzdem glücklich drüber. Ich habe jedenfalls noch kein Buch gelesen oder auch kein Seminar gehört, wo es darum gegangen ist, keinen Erfolg zu haben. In der Schule, beim Studium, im Beruf, letztlich geht es doch immer um Erfolg. Und unser Thema, moderne Götzen, Erfolg, wie kann Erfolg ein Götze sein? Gut, in der Bibel gibt es einige Stellen, die uns klar sagen, dass Geld oder Reichtum durchaus ein Hindernis sein kann. Eine Stelle hat uns Karl vorgelesen, der reiche Kornbauer. Ja, ist es schlecht, dass er eine gute Ernte hat? Oder die Stelle, wo es heißt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, was kaum funktioniert, als ein Reich in den Himmel kommt. Es geht also immer um Erfolg. In der Wirtschaft nennen wir das kritische Erfolgsfaktoren und die werden dann gemessen jedes Monat oder jedes Quartal, natürlich auch jedes Jahr. Und da wird man dann gemessen, ob man erfolgreich war, ob man gut ist. Manager kriegen dann auch eine Prämie, Banker vielleicht noch ein bisschen mehr, Erfolgsprämie. Und letztlich wollen alle, auch der Politiker will Erfolg haben bei der nächsten Wahl. Er tut alles, jedenfalls glaubt das, dass er von möglichst vielen Menschen dann auch gewählt wird. Ich habe diese Woche auch einen Vortrag gehört, da ist gegangen um erfolgreich führen, Mitarbeiter erfolgreich führen. Es geht also immer um Erfolg und ich selbst trainiere Menschen zum Thema ja, Einkaufen, erfolgreich einkaufen. Gestern zum Beispiel in Salzburg und vorgestern sitzen da junge Menschen und ich erzähle ihnen, wie man erfolgreich einkauft. Ist das jetzt verkehrt? Ist das schlecht? In Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, ich will es uns jetzt nicht alle vorlesen, aber es ist diese wahrscheinlich bekannte Geschichte, wo Jesus eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis, von einem reichen Menschen, der außer Landes geht, der fortgeht und der hat drei Knechte und der gibt diesen drei Knechten eben Geld zu verwalten. Und denen vertraut er sein Vermögen an, dem einen hat er 5 Zentner gegeben, dem anderen 2 und dem dritten einen. Jeden nach seiner Tüchtigkeit. Also der hat seine Leute gekannt und der hat gewusst, der mit 5, der kann mit viel umgehen, der mit 2, der kriegt ein bisschen weniger und der dritte kriegt 1. So, und dann war das sehr unterschiedlich, wie die Knechte mit diesem Geld gearbeitet haben. Der mit 5 hat mit dem Geld gut gearbeitet, wahrscheinlich ein Vorläufer von modernen Spekulanten oder sonstigen Leuten. Er hat aus Geld noch mehr Geld gemacht. Der andere, der 2 bekommen hat, hat das auch verdoppelt. Und der 1 bekommen hat, der hat dieses eine vergraben, hat gut aufgepasst. Und dann kommt der Chef oder der Herr eben zurück, fragt den Ersten, was er gemacht hat mit dem, was er ihm gegeben hat. Ja, der hat aus 5 weitere 5 gemacht und der Herr hat ihn entsprechend gelobt. Den Zweiten fragt er, auch der hat aus 2 weitere 2 gemacht, auch der ist entsprechend gelobt und auch belohnt worden. Und dann der Dritte, bisschen kleinlaut, okay, er hat gesagt, er hat Angst gehabt vor dem Chef und so weiter, könnt ihr mit einem Ding, wenn du mit dem spekulierst, könntest du gleich verlieren. Jedenfalls hat er auf das aufgepasst und er hat es seinem Herrn auch wieder zurückgegeben. Und der Herr hat ihn deswegen nicht belohnt, sondern er hat ihn sogar verurteilt und hat diesen einen Silberzentner dem geben, der ohnehin schon am meisten gekriegt hat. Also eigentlich könnte man doch aus dieser Geschichte ableiten, dass aus Geld noch mehr Geld machen, aus Erfolg noch mehr Erfolg machen, dass das positiv ist. Letzte Woche war ja der eigentliche Predigttext und wir haben das letzte Woche in unserem Licht und Leben gehabt, diesen Vers aus 1. Timotheus 6, der Vers 10. Da heißt es, denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Hier geht es also nicht um Geld an sich, sondern um die Gier nach Geld, um Geldgier. Das ist, glaube ich, der Unterschied und das ist, glaube ich, auch die Antwort auf die Frage, die wir hier haben. Und sozusagen das Bindeglied zwischen diesen beiden Stellen. Nicht das Geld oder der Erfolg ist schlecht beim Kornbauer, die Ernte, bei dem, der aus Geld mehr Geld gemacht hat, sondern das Motiv dazu. Wenn ich aus dem, was mir der Herr anvertraut hat, mehr machen will, dann ist das nicht schlecht. Der Herr hat uns unterschiedliche Gaben gegeben. Eine haben wir gehört vorhin, Wolfgang. Die Gabe, sich hinzustellen in die Fuzo und den Menschen zu zeigen, ich bin Christ. Ihnen die frohe Botschaft näher zu bringen. Und manche Gaben muss man vielleicht erst entdecken und einen Kurs dazu machen. Kann sein. Erst wenn ich es probiere, kann ich sehen, ob ich diese Gabe habe. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch die Gelegenheit haben, hier in Wels das Markus-Evangelium aufzuführen. Und da wird es dann die Frage geben, wer von uns hat die Gabe, hier Schauspieler zu sein? Da braucht man einen, der die Gabe bekommen hat, sozusagen den Jesus zu spielen. Da muss wirklich eine bestimmte Gabe dafür bekommen haben. Und auch bereit sein, die einzusetzen. Das wäre der mit den 5 Silberzentnern. Andere müssen vielleicht nur einen Satz sagen, eine ganz kleine Gabe, die eigentlich vielleicht jeder können sollte bei uns. Und da wird dann die Frage sein, wie weit bist du bereit, diese Gabe, die du gekriegt hast, für den Herrn einzusetzen. Wir werden nicht alle nach dem gleichen Maßstab gemessen, sondern wir werden nach dem Maßstab gemessen, was der Herr uns gegeben hat. Ja, zurück zu unserem Predigttext im Prediger, wo Salomo eben zurückschaut und schaut, was er nicht alles erreicht hat. Jetzt blickt er zurück und jetzt weiß er ganz genau, im Alter, weise war er, was der nächste Schritt sein wird. Der nächste Schritt ist der Tod für ihn. Und da stellt sich dann die Frage, was hat das, was ich jetzt erreicht habe, was hat das letztlich für Wert? Und er sagt, Luther übersetzt das so schön alles ist eitel. Und da meint er nicht die Eitelkeit an sich, sondern da ist gemeint, letztlich ist das alles vergänglich, wie ein Windhauch. Und dieses Wort eitel, ich habe dann in verschiedenen Übersetzungen nachgelesen und für mich ist erst, wenn ich all diese Übersetzungen nehme, zusammen, die Summe dessen, das, was dieses Wort eigentlich ausdrückt, wie er zu diesem Erreichten steht. Elberfelder übersetzt es mit, es ist alles eine Nichtigkeit. Hoffnung für alle, habe ich vorhin gelesen, es ist alles sinnlos. Gute Nachricht, es ist vergeblich. Neues Leben, es hat keinen Sinn, es ist unsinnig. Der Sinn fehlt. Und die Einheitsübersetzung, es ist ein Windhauch. Ein Windhauch oder ein Atemzug, könnt ihr ja probieren, spürt man ganz kurz, ist da und ist auch schon wieder weg. Schon wieder weg. Ein Windhauch, kein Sturm, ein Windhauch. Und so beschreibt der Prediger, der Salomo, am Ende seines Lebens all das Erreichte. Ein Windhauch. Eigentlich ein Nichts. Eine Nichtigkeit. Was ist überhaupt Erfolg? Hat Salomo Erfolg gehabt? Wikipedia sagt, unser gescheites Hirnkastel im Internet sagt, Erfolg ist einfach das Erreichen gesteckter Ziele. Ganz einfach. Hat Salomo in diesem Sinne Erfolg gehabt? War das sein Ziel? Ist es dein Ziel, reich zu sein oder vielleicht ein neues Auto oder Wohnung oder neue Küche oder was auch immer? Beruflicher Erfolg? Darf man das als Ziel haben? Salomo sagt im Vers 10, ich war, interessant, weil steht da, ich war, also Vergangenheit, nicht ich bin, jetzt wo er zurückschaut, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das gehabt habe, war ich glücklich und zufrieden. Eigentlich ist das ja eine wunderbare Aussage. Wenn ich was erreiche und ich bin glücklich und zufrieden, ist doch an sich nicht schlecht. Diese Woche, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es verfolgt, ist wieder die Liste veröffentlicht worden, jedes Jahr wird das gemacht, wer denn die reichsten Menschen sind auf dieser Erde, laut dieser Liste, wie auch immer man das misst. Aber auf jeden Fall haben sie da eben festgestellt, dass 1685 Menschen mehr als 1 Milliarde Dollar haben, Vermögen. Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Wir können uns eine Million schon nicht vorstellen, aber 1000 Millionen sind eine Milliarde. Und 1685 Menschen haben eben mehr davon. Unter 100 irgendwo kommt dann auch ein Österreicher. Der Salomo, wenn der heute leben würde, würde er wahrscheinlich auch auf dieser Liste stehen. Ja, und all diese 1685, und es gibt natürlich noch viele mehr, die halt vielleicht nur 900 Millionen haben oder 800, können dann am Ende ihres Lebens zurückschauen und schauen, was denn dieser Erfolg wert ist. Übrigens ganz interessant, habe ich gelesen, der Reichste ist Bill Gates mit 72, irgendwie viel. Und der hat gesagt, angeblich, ich habe es nicht gehört, aber so wird es berichtet, so kann man es lesen, der hat gesagt, er will nur 0,02% von dem, was er hat, seinen Kindern vererben. Alles andere will er, dass gespendet wird. Hat er entsprechende Stiftungen gemacht, hat er schon viele Milliarden gespendet. Es ist trotzdem noch genug, was die Kinder dann kriegen. Also ein paar Millionen sind schon, aber keine Milliarden. Ja, und in diesem Zusammenhang muss ich auch an eine Geschichte denken, an eine Geschichte von Heinrich Böll. Und die möchte ich auch kurz gekürzt nachlesen. Sie heißt Vom Fischer und dem Manager. Und dieses Bild habe ich vor vielen Jahren in Griechenland gemacht. Und das erinnert mich eben an diese Geschichte von Heinrich Böll. In einem Hafen Südeuropas, also in Griechenland, liegt ein ärmlich gekleideter Mann in sein Fischerboot und döst, in dem Fall sind es zwei. Ein Tourist fotografiert dieses idyllische Bild. Das Geräusch des Fotoapparats reißt den Träumenden aus seiner Welt und beide kommen in ein Gespräch. Sie werden heute einen guten Fang machen, Kopfschütteln des Fischers. Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist. Kopfnicken des Fischers. Ja, und Sie werden jetzt nicht rausfahren? Der Fischer schüttelt den Kopf. Verwunderung beim Touristen. Oh, fühlen Sie sich nicht wohl? Oh, ich fühle mich großartig, meint der Fischer. Ich habe mich nie besser gefühlt. Ich fühle mich fantastisch. Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher und es will das immer raus. Aber warum fahren Sie dann nicht raus? Ich bin gestern schon rausgefahren. Ja, und war der Fang gut? Ja, der Fang war so gut, dass ich durchaus auch heute davon leben kann. Ich brauche nicht noch einmal rausfahren. Ich habe so viel, dass ich meine ganze Familie ernähren kann. Das vermag der Tourist nicht zu akzeptieren. Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen, sagt er. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn Sie heute doch nochmals rausfahren. Oder vielleicht zweimal, dreimal oder viermal. Und dann würden Sie vielleicht 3, 4, vielleicht sogar 10-mal so viel fangen. Stellen Sie sich das mal vor. Der Fischer nickt. Sie würden, fährt der Tourist fort, nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag 2, 3, 4-mal rausfahren. Wissen Sie, was dann geschehen würde? Der Fischer schüttelt den Kopf. Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können, einen neuen für das Boot oder in 2 Jahren ein zweites Boot. In 3 oder 4 Jahren könnten Sie vielleicht einen großen Fischkutter kaufen. Und dann mit dem Kutter und 2 Booten, dann könnten Sie natürlich noch viel mehr fangen. Und eines Tages würden Sie sogar 2 Kutter haben. Die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme. Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine ganze Fischfabrik, vielleicht statt der Kirchen dort, braucht man nicht. Dann können Sie noch ein Fischrestaurant öffnen. Sie könnten Menschen bei sich anstellen, die für Sie arbeiten. Und dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen, so wie ich, und auf das herrliche Meer blicken. Sie bräuchten überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Sie haben ja Menschen, die arbeiten und Sie können das Leben genießen. Aber das tue ich doch jetzt schon, sagt der Fischer. Ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur Sie haben mich dabei gestört. Ein anderer Grieche hat vor einigen Tagen Folgendes gesagt, und zwar der Metropolit der griechisch-orthodoxen Kirche in Österreich. Und der hat zum Thema Geld und Erfolg gesagt, über sein Volk, also über die Griechen, die ja momentan auch in einer schweren Krise sind. Und da sagt er, Geld und materieller Erfolg sind in den vergangenen Jahren für die Griechen sehr wichtig geworden. Sie sind zur Priorität in ihrem Leben geworden. Darum meinen wir, dass die Krise auch eine spirituelle ist. Wir haben die anderen Aspekte des Lebens vergessen, nämlich das Miteinander und die Solidarität. Der Egoismus, der persönliche Erfolg und die Bereicherung standen an erster Stelle. Wir haben den Griechen, das sage ich jetzt, eigentlich gelernt, dass das dumm ist, was er hier tut, das Leben genießen. Wir, da meine ich die ganze EU damit und alle. Die Griechen haben in den vergangenen Jahrzehnten schwierige Zeiten durchgemacht. Zuerst der Krieg, die deutsche Besatzung und dann plötzlich hatten wir viel Geld. Wir haben vergessen, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Ethische Werte sind eine Bereicherung für den Menschen. Sie bringen den Menschen ins Gleichgewicht. Er lebt nicht nur vom Brot allein, er hat auch eine Seele. Zurück zu unserem Text, wenn wir das jetzt zusammenfassen. Wie sollen wir also mit Geld, wie sollen wir mit Erfolg umgehen? Haben wir eine befriedigende Antwort schon drauf? Ich glaube, dass Salomo in den weiteren Kapiteln, die uns hier überliefert sind, dass er eigentlich die Antwort drauf gibt. Moderne Götzen, Erfolg, die Weisheiten des Predigers. Im Kapitel 2 haben wir gelesen, es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Kapitel 2, Vers 11. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hat, die Mühe, die ich gehabt habe, siehe, da war alles eitel und Haschen nach Wind. Also kein bleibender Wert und kein Gewinn unter der Sonne. Im Kapitel 2, Vers 24, später auch nochmals im Kapitel 5, da lesen wir, ich lese von 22 bis 25. Denn was bleibt dem Menschen von seiner Mühe und all seinen Plänen? Sein Leben lang hat er nichts als Ärger und Sorgen, sogar nachts findet er keine Ruhe. Und doch ist alles vergeblich. Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch das kann nur Gott ihm schenken, das Genießen. Denn wer kann essen und genießen ohne ihn, ohne Gott? Genieße Essen und Trinken, du darfst es ruhig genießen, aber nimm's als Geschenk Gottes. Brauchst du nicht schämen, nimm's als Geschenk. Im Kapitel 4, ich lese die Verse 4 bis 6, da heißt es, nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Ich will ja ein größeres Auto haben als der Nachbar, so in diesem Sinn. Auch das ist sinnlos, als wollten sie den Wind einfangen. Zwar sagt man, der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert. Ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich ja das nicht. Das ist wieder die Geschichte von meinem Vater oder das kleine Boot. Egal wie viel du hast, sei zufrieden damit. Sei froh, dass du nicht so viel hast wie die 1600 irgendwie viel anderen. Im nächsten Kapitel sagt er, oder ja, Kapitel 5, vielleicht zuerst noch 5, die Verse 7 und 8, die sind auch interessant. Da sieht der Prediger eine Welt, die heute nicht anders ist. Dieser Text könnte aus den heutigen Nachrichten stammen, also die Verse 7 und 8 im Kapitel 5. Die könnten zum Beispiel aus der Ukraine sein. Da steht, wundere dich nicht, wenn du siehst, wie die Armen im Land unterdrückt werden und wie man das Recht beugt. Denn ein Mächtiger belauert den anderen, Janukowitsch gegen Klitschko, ja. Ein Mächtiger belauert den anderen und beide werden von noch Mächtigeren beherrscht. Da gibt es einen Putin, da gibt es einen Obama. So ist es wohl besser für ein Land, wenn es einen König hat, der für Recht und Ordnung sorgt, als wie für zwei Mächte, die im Hintergrund stehen. Aber dann im Vers 9 sagt er, und da gibt es eigentlich eine Antwort jetzt, wer Geld gierig ist, also die Gier hat, der bekommt sowieso nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das ist völlig sinnlos. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Der kann nur dabei zusehen. Was hat also der Reiche von seinem Besitz? Der Fleißige kann gut schlafen, egal ob er viel oder wenig zu essen hat. Also fleißig darf man sein. Aber der Reiche, dem raubt der Reichtum seinen Schlaf. Und weiter, dann im Vers 16 bis 18. Sein ganzes Leben bestand aus Mühe und Trauer. Er hatte nichts als Ärger und Sorgen, plagte sich mit Krankheiten. Aber eins habe ich begriffen, das größte Glück genießt ein Mensch in dem kurzen Leben, das Gott ihm gibt, wenn er isst und trinkt und sich gut gehen lässt bei aller Mühe. Das ist sein einziger Lohn. Wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm auch noch Freude dabei schenkt, dann kann der Mensch es dankbar annehmen und die Früchte seiner Arbeit genießen. Denn das ist ein Geschenk Gottes. Wenn du also reich bist, dann genieße es. Du musst es nicht schämen. Genieße es als Geschenk Gottes. Im nächsten Kapitel, Kapitel 6, der Vers 9 sagt, sei zufrieden mit dem, was du hast. Verlang nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einfangen. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Kapitel 7, Vers 18, es ist gut, wenn du ausgewogen bist und Extreme meidest. Wer Gott gehorcht, findet den richtigen Weg. Meide die Extreme, gehorche Gott. Gott wird dir den Weg schon zeigen. Im nächsten Kapitel, im Kapitel 8, Vers 17, 16 bis 17, da werden jetzt diese Weisheiten zusammengefasst, vorher, auch der weiseste Mensch kann nicht alles verstehen. Salomo hat gesagt, ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Doch ich musste einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen. Selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt, so sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Ich finde das eigentlich beruhigend, dass ich gar nicht alles verstehen muss. Wir müssen nicht alles verstehen. Auch Salomo, der weiseste Mensch, der damals oder je gelebt hat, hat das erkannt. Alles, was Gott tut, kannst du nicht verstehen und musst du auch nicht verstehen. Und dann gibt es zum Abschluss noch eine Zusammenfassung dieses Predigers, ein Nachwort, wo all das, was in den Kapiteln vorher gesagt wurde, von einem anderen, ich weiß nicht von wem, zusammengefasst wird. Und da heißt es in den letzten beiden Versen, zu guter Letzt, lasst uns das Wichtigste von allem hören. Begegne Gott mit Ehrfurcht, halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen, egal ob arm oder reich. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Lasst uns also diese Gebote beachten. Lasst uns das genießen, was uns Gott geschenkt hat, egal was es ist. Und in diesem Sinn dürfen wir auch durchaus, glaube ich, Erfolg haben oder Geld haben. Aber lasst es nicht zu einem Götzen werden. Amen.